Lange ist es her, es wird mal wieder Zeit für einen heißen Newsflash, Freunde. Wir haben einige schöne Meldungen, spannende Meldungen für euch zusammengetragen. Ordnen Sie wie gewohnt ein und es geht unter anderem um Porsche. Kommen Sie vielleicht doch in die Formel 1? Es geht um neue Strecken in Marokko, in Bangkok tut sich vielleicht auch noch was. Da sprechen wir drüber und wir müssen natürlich über Fred Vasseur sprechen. Der wird seinerseits öffentlich schon hier und da ein bisschen angezählt. Es gibt Gerüchte um Christian Horner bei Ferrari. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat. Lass uns drüber sprechen, Sebastian.
Los geht's. Ja, dann schauen wir mal. Es sind auf jeden Fall interessante Themen heute bei uns dabei. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der vermeintlichen Rückkehr von Porsche. Muss man ehrlich gesagt ein bisschen mit Vorsicht genießen. Viele berichten noch nicht drüber und es hat jetzt noch kein allzu großes Outlet sozusagen das Ganze aufgegriffen, aber es raschelt so ein bisschen im Blätterwald. Wobei, ist eigentlich falsch gesagt, weil ich habe ja gerade gesagt, dass es eben nicht im Blätterwald raschelt, aber zumindest mal die Formula One Fans America, das ist eine Webseite, die schreibt, dass Porsche angeblich Alpine ins Visier nimmt und seine F1-Ambitionen neu belebt. Dave, und zwar ist das ein bisschen überraschend. Es gab ja eigentlich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Gerüchte. Einerseits hieß es mal, bevor dann der Ford-Deal sozusagen mit Red Bull eingetütet wurde, dass die mit Red Bull zusammenarbeiten, nachdem Honda sich eigentlich entschieden hat, aus der Formel 1 auszusteigen. Das machen sie jetzt auch nicht mehr, sondern gehen dann zu Aston Martin. Und dann hieß es mal ganz kurz, okay, Porsche ist vielleicht ein heißer Kandidat. War dann aber nicht so.
So kurz war das nicht. Also das war schon ein sehr, sehr ernsthafter Flirt und die Gespräche waren sehr fortgeschritten. Ja, die kamen aber dann noch nicht überein. Also Porsche wollte da mehr haben, als Red Bull aufgeben wollte. Es ging um Anteile und Kompetenzen und so weiter, aber das war im Grunde genommen schon sehr ernst.
Ja, ist aber im Endeffekt gescheitert und jetzt kann man eigentlich sagen, dass sie in den 60er Jahren waren sie so richtig aktiv irgendwie. Da gab es den Porsche 804 zum Beispiel. Schaut doch mal, ist eigentlich ein ganz schickes Ding. Und danach eigentlich nur noch so sporadisch als Motorenlieferant unterwegs gewesen. Da tauchten sie noch in Teamnamen auf, aber eben jetzt so als Team selber waren sie jetzt schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr zugegen. Und das soll sich jetzt eventuell ändern. Ende letzten Jahres hieß es ja eigentlich, dass Porsche sich komplett zurückzieht und dann diese Ambitionen begraben hat. Jetzt könnte es sein, dass die neuen Motorenregeln, Dave, als Türöffner fungieren könnten. 2026 gibt es ja ein neues Motorenreglement. Könnte da vielleicht ein bisschen was dann rütteln?
Naja, also die neuen Motorenregeln wurden von vornherein so konzipiert und geschrieben, um eben neue Hersteller anzulocken. Porsche war da von vornherein mit am Tisch gesessen, hat Forderungen gestellt und sich dann, wie gesagt, mit Red Bull übernommen und ist dann doch nicht eingestiegen. Audi allerdings sehr wohl, auch der Verbleib von Honda, den hast du ja gerade schon angesprochen, der ist auch darauf zurückzuführen, dass die Regeln nun mal so aussehen, wie sie aussehen und mit Sicherheit auch darauf, dass die Formel 1, attraktiver ist denn je, nicht nur finanziell, auch von der globalen Strahlkraft, es gucken so viele Leute Formel 1 wie noch nie. Das ist natürlich ein gutes Argument, ja. Vielleicht ist die Mischung aus all dem jetzt auch in der Volkswagen-Chefetage angekommen und man überlegt vielleicht doch ein Umdenken. Schwer zu beurteilen, von unserer Warte aus natürlich. Es wäre schön, wir wünschen uns ja auf jeden Fall, dass Porsche damit einsteigt. Das war auch von vornherein sehr aufregend, dass Audi und Porsche in die Formel 1 kommen sollten. So wurde es lange Zeit jedenfalls kolportiert und angedacht. Ja. Hat am Ende des Tages ja bekanntermaßen nicht funktioniert. Vielleicht jetzt im nächsten Anlauf. Muss man gucken, ja. Insofern ist es natürlich auch noch spannender, als dass der Volkswagen-Konzern weiter kriselt. Da sieht es ja grundsätzlich nicht allzu gut aus. Da werden Stellen gestrichen, Fabriken irgendwie zusammen konsolidiert und. Da jetzt halt mit einem zweiten Team noch in die Formel 1 einzusteigen, weiß ich nicht, inwiefern man das verargumentieren kann. Aber die Webseite, die du gerade zitiert hast, die Formula One Fans of America, schreibt mir selber nicht so ganz genau, um was es da an sich geht, ja. Und du hast Alpine schon angesprochen, das ist der potenzielle Übernahmekandidat, sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Es ist aber eben nicht klar, ob Porsche Alpine komplett übernehmen soll und als Werksteam in die Formel 1 einsteigen soll. oder ob sich Porsche gewissermaßen in irgendeiner Form an Alpine beteiligt, da ein bisschen Geld investiert, vielleicht Know-how, Ingenieure und vielleicht einen Motor oder eine Antriebseinheit dazu tut. So, ja. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Deswegen, wie gesagt, sehr mit Vorsicht zu genießen, die Geschichte. Aber wenn es natürlich um deutsche Hersteller geht, sind wir hellhörig und wollten das auf jeden Fall unbedingt mit euch teilen. Ja. Aber erzähl mal, Sebastian, Alpine, warum genau Alpine?
Naja, wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, Alpine ist ja inzwischen sehr zersplittert, was die Investoren angeht. Da gab es ja dann auch vor einiger Zeit die Meldung, dass da so mehrere prominente Sportler oder auch Schauspieler, Ryan Reynolds ist einer davon, der Boxer Anthony Joshua ist einer davon, dann gibt es noch ein paar andere, die in das Team investiert haben und da eben jetzt Anteile halten. Es herrscht so gewisses Chaos auch jetzt, weil man ist sich jetzt von den Geneo-Motoren verabschiedet, erstmal Mercedes dann als Aggregat drin ab nächster Saison und ist natürlich jetzt alles so ein bisschen in Bewegung und frühere CEO Laurent Rossi, der hat sich auch grundsätzlich offen für neue Partner gezeigt. Das ist jetzt auch immer noch weiter so. Also gerade bei Flavio Briatore, der ist ja jetzt sehr entscheidungsfreudig sozusagen in dem Sinne, als dass er jetzt nicht nur bei den Fahrern sagt, hey, jetzt mal Colapinto versus Doohan, Shootout sozusagen, geht er da 5-6 Rennen fahren und dann schauen wir mal weiter. Sondern hat da auch eine relativ lockere Hand, was eben andere Dinge angeht und dem geht es einfach nur um den Erfolg. Wenn da jetzt mit Porsche ein Investor reinkommen sollte, mindestens mal, das wäre ja wahrscheinlich das Minimum, was man dann erwarten würde, der sich damit viel Geld dann beteiligt, dann wird es unter Umständen dann halt auch ganz gern gesehen vom Top-Management dort, denn Geld kostet das Ganze natürlich, ja, und Porsche hat natürlich auch viel, viel Motorsport-Know-how, nicht zuletzt eben wegen den Hypercars, die sie bauen, die ja traditionell relativ nah an den Formel-1-Motoren dran sind, also da hat man dann auch schon wie Audi relativ große Erfahrung und da werden wir schon mal im nächsten Stichwort, denn sowohl Audi als auch Porsche gehören ja zum Volkswagen-Konzern und da könnte man als Volkswagen-Konzern natürlich ein Zeichen setzen und eventuell auch so ein bisschen Synergien heben. Ich bin jetzt da nicht so wirklich firm, was die Regularien der Formel 1 da sagen, inwieweit da man zusammenarbeiten kann. Es sind ja dann trotzdem zwei getrennte Teams. Vielleicht gibt es ja da Mittel und Wege. Wahrscheinlich dürfte man so aber nicht machen. Also offiziell ist das so, ein Team darf ja nicht, oder ein wie sagt man es, ne? Also bei Red Bull ist ja auch so, die haben ja ihr Derivatsteam, aber das ist ja eigentlich etwas, was eher ausgeschlossen ist in der Formel 1. Aber da gibt es bestimmt irgendwelche Mittel und Wege, die Sinn machen. Auf jeden Fall ist es nicht ganz utopisch aus meiner Sicht und es wäre natürlich für den Standort Deutschland auch ein super Zeichen, ne? Weil dann hätte man kein 12. Team, wenn man Alpine übernimmt sozusagen oder sich daran beteiligt, aber schon mal einen gewichtigen Player sozusagen und dann könnte vielleicht auch der Nürburgring zurückkommen oder eben Hockenheim, Dinge, die wir uns wünschen würden, das ist jetzt sehr zusammengesponnen, genau Dave, also wir wollen es wie gesagt euch nicht vorenthalten und schreibt uns doch gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare, wäre das was, wo ihr sagt, ey, da wären wir sofort dabei, wenn Porsche in die Formel 1 zurückkommt oder ist das was euch jetzt eher nicht so interessiert oder auch aus eurer Sicht gleich ins Land der Fabeln verwiesen wird. Würde uns interessieren, wir diskutieren gerne mit euch und Dave, wir können gleich weiter rumfantasieren. Denn,
ich habe noch ein paar Sachen zu sagen. Mach mal nicht so schnell, Freundchen.
Gerne, ja, sag.
Also du hast ja gerade die technischen Möglichkeiten angesprochen potenziell. Es könnte natürlich so aussehen, hängt natürlich schwer davon ab, in welchem Umfang sich der Porsche beteiligen möchte an Alpine. Ja. Man könnte aber natürlich hergehen und sagen, Audi entwickelt ohnehin Motoren für die Formel 1, komplette Power Units mit Elektronik und Pipapo. Wir steigen dann jetzt vielleicht als Volkswagen-Konzern offiziell ein und nehmen den Audi-Motor, labeln den als Porsche, umstecken den in Alpine und fertig. Ja, also da hat Porsche auch schon so Erfahrungen mitgemacht. Die Porsche, die McLaren zu, ich glaube, zwei WM-Titeln in den 80ern geführt haben, die fungierten ja auch als Tag-Heuer-Motoren offiziell. Lustigerweise, weil es da auch einen Sponsorendeal gab. Ja, da hat sich Tag-Heuer, der Uhrenhersteller, eingekauft und die Porsche-Motoren einfach umgelabelt, ihren Aufkleber drauf und schon waren das McLaren-Tag-Heuer-Autos und keine McLaren-Porsches. Ja. Sowas gibt's, sowas wurde auch in jüngerer Vergangenheit mal bei Red Bull gemacht. Lustigerweise war es da auch der Tag-Heuer dann irgendwann als es dann mit Renault komplett in die Binsen ging. Also das war auf jeden Fall eine Option, die ist definitiv legal und machbar. Wenn es zwei komplette Werksteams sein sollen, dann sind die Vorgaben natürlich da strenger und die Synergien nicht ganz so einfach möglich, aber es finden sich auf jeden Fall Wege, ja. Und warum Alpine, würde ich gerne noch kurz ergänzen, ja. Aktuell ist ja Luca de Meo der starke Mann, der CEO von Alpine, und der hat ja nicht zuletzt Briatore explizit zurückgeholt als seinen Berater, in Anführungsstrichen. Und man hat ja von vornherein gemunkelt, und so ein Move würde nämlich genau darauf deuten. Man hat gemunkelt, dass der Briatore dann nur ist, um als erfahrener Manager das ganze Team so kompakt zusammenzustauchen, dass man es eben sehr schmackhaft jemanden unter die Nase halten kann und zum Verkauf anbieten kann, ja. Auch die Entscheidung, sich da komplett von der hauseigenen Motorenfabrik zu trennen, war eigentlich schon ein Indiz dafür, dass man die Mannschaft ein bisschen schlanker aufstellen will, damit ein eventueller Käufer nicht ganz so viel Ballast damit kaufen muss, sondern damit man dann wirklich effizientes Formel-1-Team kauft und ein flexibles Formel-1-Team, das dann eben auch mit unterschiedlichen Zulieferern arbeiten kann. Die Indizien deuten schon so ein bisschen darauf hin. Briatore selbst hat es natürlich vehement verneint, und er besteht darauf, dass Alpine dann in 3, 4, 5 Jahren wieder auf dem Podium steht und vorne mitfährt. Mal sehen, was die Geschichte uns dahingehend lehren wird, aber wie gesagt, eine Option mit Porsche wäre überaus charmant, nicht nur mit der deutschen Brille auf hier. Ich denke, das wäre ein Gewinn
auch sicher nicht aus,
für die,
ne?
Formel 1 generell. Ne?
Schließt ja nicht aus, also könnte ja auch in 3 Jahren dann verkauft werden. Ne?
Ganz
also
genau.
So ein Deal dauert ja auch so ein bisschen, bis man das über die Bühne bringt. Porsche muss sich dann auch vorbereiten, also genau, dann schauen wir jetzt mal weiter, denn aus dem Land der Fabeln ist folgende Meldung nicht ganz. Zwei neue Strecken stehen in der Pipeline oder stecken in der Pipeline für die Formel 1, und das ist gar nicht uninteressant, denn die eine kommt aus Afrika, und zwar genauer gesagt Nordafrika mit Marokko. Da soll eine neue Strecke festgemacht werden, und aus Bangkok, und das klingt jetzt erstmal recht abenteuerlich, aber das hat bei der einen tatsächlich eine gewisse Tradition aus der Formel-1-Geschichte und bei der anderen tatsächlich auch ein bisschen politischen Hintergrund in mehrererlei Hinsicht. Fangen wir vielleicht mal an mit Marokko, Dave. Also die Stadt Tanger bewirbt sich mit Nachdruck.
Tanger, oder?
Tanger. Ja, ich
würde ich mal denken. Ich weiß es auch nicht.
Bin nicht wirklich firm, aber kann, ja, Tanger, Tanger, ich weiß es nicht. Ihr wisst es vielleicht besser als wir. Wir hätten das vielleicht vorher nochmal nachschauen sollen, aber das ist auf jeden Fall die Stadt, um die es geht. Und die bewirbt sich um die Ausrichtung eines Formel-1 Grand Prix. Damit ist Marokko dann tatsächlich das dritte afrikanische Land schon, das sich neben Ruanda und Südafrika um ein Grand Prix im Formel-1-Kalender bewirbt. Und da bin ich auch mal gespannt, ob da nur einer sozusagen siegreich hervorgeht oder ob da vielleicht dann gleich mehrere in den Kalender reingenommen werden. Gerne. Vielleicht ja auch rollierend. Also höchste Zeit wird es auf jeden Fall, denn es ist schon ein bisschen her. Also letzte war in Südafrika, Kialami, dann jetzt seit mehreren Jahrzehnten Tote Hose. Und Marokko war tatsächlich auch mal drinnen. 1958 hat es da schon mal in Marrakesch einen Formel 1, nee, Casablanca war es.
Casablanca, Saisonfinale in Casablanca.
Genau, Casablanca, ein Formel 1 Grand Prix ausgetragen. Mhm. Und ja, in anderen Rennserien waren die auch dabei, aber Formel 1 eben jetzt dieses eine Mal. Das hatten wir, glaube ich, auch irgendwann mal im Kreisfragen in gewisser Form drinnen.
Kann gut sein.
Und jetzt soll es einen riesigen Motorsportpark geben mit 20 Kilometer südlich dieser Küstenstadt. Und ja, Dave.
Ja, spannendes Projekt auf jeden
Fall. Spannendes Projekt
auf jeden Fall. Also Eric Bouillet ist
teures Projekt auch.
Ja, teuer auch noch. Eric Bouillet ist mit an Bord auf jeden Fall. Den kennen viele von euch vielleicht noch in Verbindung mit Renault oder auch tatsächlich als McLaren-Teamchef. In dieser unsäglichen Honda-Ära, meine ich, Mitte der 2010er Jahre war das. Da war Eric Bouillet auf jeden Fall mal als Teamchef tätig. Nicht allzu lange, nicht allzu erfolgreich leider. Er ist auf jeden Fall da, ja, Teil eines Projekts, eines Konsortiums, die sich die Lage da mal angeschaut haben, um zu eruieren, ob man da irgendwas hinstellen kann Richtung Formel 1. Und ja, man hat da ganz gute Voraussetzungen festgestellt. Ja, es wird ein riesiges Projekt, und ich zitiere mal hier, das Projekt umfasst eine topmoderne Rennstrecke, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, für Formel 1, WEC, MotoGP, also man will gleich alles mitnehmen. Es wird einen Themenpark geben, einen riesigen, ein Einkaufszentrum, Hotels, einen Yachthafen, also wirklich alles dabei, so eine Art Mini-Abu Dhabi, haben sie auch selber gesagt, soll es werden. Schätzungsweise bis zu 10.000 Arbeitsplätze sollen da geschaffen werden. Das ist natürlich eine gute Nachricht potenziell. 800 Millionen Investitionen wird da gefordert oder gibt es aktuell schon für das
Projekt? Manche sagen auch, dass 1,2 Milliarden sind, also das ist auf jeden Fall viel Geld.
Ja, auf jeden Fall eine Menge Asche, ne?
Ja.
Aber die Zeichnungen oder was wir da bisher gesehen haben, so Projekt, Zeichnungen, Skizzen, sehen auf jeden Fall vielversprechend aus, ja. Ein großer Yachthafen und drumherum eben angeordnet die ganzen Dinge, die ich da aufgezählt habe. Und eine wirklich ansprechende Rennstrecke. Wäre eine gute Sache. Und warum das besonders reizvoll sein könnte, ist natürlich die Nähe zu Europa. Ja. Marokko ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg von der spanischen Küste. Man könnte, oder die Formel 1 könnte, ganz ähnlich wie das jetzt Red Bull zum Beispiel in Monaco gemacht hat, auch die eigenen Motorhomes mitnehmen. Man müsste die halt in irgendeiner Form verschiffen, kann die dann direkt da vielleicht am Wasser parken oder am Wasser zumindest entladen. Das wäre relativ schnell und zügig und effizient umsetzbar auf jeden Fall dann. Könnte so eine Erweiterung der Europasaison werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann eine gute Teststrecke ist, wenn der Streckenverlauf das hergibt, einigermaßen Varianz. Also sehr, sehr schönes, vielversprechendes Projekt. Würde mich freuen, wenn es irgendwie passiert. Würde mich aber natürlich für Südafrika genauso freuen. Auch die Strecke in Ruanda sah gut aus. Also im Projektstatus sieht alles immer sehr vielversprechend aus. Man muss natürlich dann auch mal abwarten, wie es weitergeht und was davon letztendlich umgesetzt wird.
Ja, und dann schauen wir noch auf Bangkok. Thailand plant nämlich, sich bis 2028 zumindest mal um ein Formel-1-Rennen zu bewerben. Also so wie die Formulierung gemacht wurde, also wird diese Bewerbung dann eben bis spätestens 2028 eingereicht. Das heißt also nicht, dass dann auch die Strecke schon steht. Premierministerin Pathong Tham Shinawatra. Ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen,
gut von der Zunge, oder?
Ja, einigermaßen hingebracht habe. Hat tatsächlich am vergangenen Rennwochenende bei Monaco GP mit der Formel 1 Spitze Gespräche geführt. Also das ist tatsächlich jetzt kein Hirngespinst und es soll jetzt demnächst einen Bewerbungs- und einen Machbarkeitsplan kommende Woche, also im Prinzip jetzt um Barcelona rum, dem Kabinett dann vorgelegt werden. Und das ist schon eine ganz interessante Sache, denn ihr müsst euch ja, also auch hier geht es ziemlich viel Geld. Was jetzt bekannt ist, zumindest mal, ist, dass die Regierung mit Einnahmen um die 600 Millionen Dollar rechnet und wirbt auch mit einem nachhaltigen Rennen, was auch immer das dann heißen soll. Aber was man nicht vergessen darf, Red Bull ist ja etwas über der Hälfte minimal in thailändischer Hand. Ja, das ist ja so ein Konzern, der auf der einen Seite zur Hälfte Österreichern gehört und zur anderen Hälfte der Thailändern. Und die haben
Alex Albon haben wir auch noch.
Alex Albon ist auch, also thailändisch-britischer Rennfahrer, genau.
So ist es.
Und also es hätte durchaus auf mehreren Ebenen viel, viel Reiz. Mhm. Und dementsprechend, also das ist jetzt was tatsächlich in den kommenden Jahren heiß werden könnte, so heiß wie es in Thailand dann auch sowieso schon ist. Spannende Geschichte auf jeden Fall, was sagst du dann? Also es wäre auf jeden Fall ein neues Rennen in Asien und in einem Land, von dem wir es bisher noch nicht gekannt haben. Ich finde es eigentlich ganz reizvoll.
Also mit Thailand verbinde ich in erster Linie mein hervorragendes Essen, da hatte ich nämlich heute welches erst. Was die Strecke angeht, wir haben da noch nichts gesehen. Ja, ich bin immer Freund davon, leere Versprechungen sind eine schöne Sache, aber ich möchte dann zumindest einen Streckenverlauf sehen, der in irgendeiner Form spannend ist, eine Herausforderung bietet für die Piloten und auch für die Zuschauer natürlich irgendwie cool zum Anschauen ist. Wenn das gegeben ist, sehr, sehr gerne. Wenn es aber darum geht, einen Grand Prix in Asien generell wieder in den Kalender zu holen, dann bitte macht doch erstmal Malaysia klar. Da gibt's eine fantastische Rennstrecke, die tolles Racing geboten hat schon in der Vergangenheit. Und auch da gibt's natürlich Querverbindungen, Petronas und so weiter. Mercedes ist da ja natürlich auch irgendwie verbandelt im Boot. Also wenn ich es mir wünschen und aussuchen dürfte, bitte erst Malaysia und dann können wir über alles andere nachdenken. Aber das ist natürlich hehres Wunschdenken. Aber das sei ja auch gestattet.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall spannend und würde mich nicht beschweren, solange es jetzt nicht wieder ein Stadtkurs ist. Und wenn es einer sein sollte, dann bitte so ungefähr im Stil von Las Vegas, dass er auf jeden Fall spannend ist und Spaß macht. Aber ich würde mich freuen, wenn das eine klassische Rennstrecke werden würde. Ich glaube, da gibt es ja, für beides viel, viel Potenzial.
Einfach mal leiser machen, ich sag's doch.
Ja, kann ja auch da beides kommen. Also ich glaube, es wird über kurz oder lang jetzt in den kommenden Jahren darauf hinauslaufen, dass viele Strecken so on und off wiederkehren werden und dann halt alle zwei Jahre im Kalender sind. Ähnlich wie das demnächst auch mit Spa dann leider, blutet mir die Seele, aber leider gehandhabt werden wird. Kurzer Exkurs, ihr habt es bestimmt, falls ihr die Meldung schon woanders auch gesehen oder gehört habt, auch gelesen, reichen wir hier der Vollständigkeit halber natürlich auch noch nach. Das Nachbarland Vietnam hat tatsächlich ja auch schon einen Kurs auf die Beine gestellt, der war schon fertig und dann kam Corona und inzwischen ist der anscheinend nach allem, was man hört, in keinem guten Zustand mehr, weil da nichts passiert ist. Bei anderen Strecken ist ja dann oft so, dass dann andere Serien auch noch drauf fahren und dann wird das Ganze in Schuss gehalten. Das Ding war irgendwie so ein One-Trick-Pony-Projekt anscheinend und dann hat man ja anscheinend jetzt auch nicht mehr das Geld reingesteckt. Und jetzt würde das Ganze wahrscheinlich relativ viel Geld kosten, um das Ganze wieder starker zu machen für die Formel 1. Momentan gibt es da eben dementsprechend nichts Neues an der Front aus Hanoi. Da wäre es nämlich gewesen. Premiere wäre 2020 gewesen, ist nichts draus geworden. Auch da würde ich mich freuen. Ich war mal in Hanoi vor ein paar Jahren. Ist recht schön, so ein bisschen Miami-Vibes dann dort an.
Ein Geheimwissen, in F1 2020 konnte man die Strecke aber fahren, ja, auf PlayStation und Co. Da war sie drin, sie war ja fest im Kalender eingeplant und dann, kam alles anders.
So, dann sputen wir uns mal und machen die dritte Meldung im Bunde hier fertig. Und zwar ist das das Thema Ferrari und Fred Vasseur. Der war ja lange sozusagen als der Heilsbringer sozusagen bei Ferrari angesehen und jetzt hört man schon aus verschiedenen Ecken, dass er angezählt wird. Was man jetzt mal sagen kann, ist, dass Ferrari einfach schlecht in die Saison gestartet ist. Da gibt es einfach keine Diskussion drumherum. In den 8 Rennen bisher gab es nur 2 Podiumsplätze, muss man sich mal vorstellen. Also es ist wirklich nicht gut. McLaren hat schon 14 beispielsweise. Das ist natürlich das andere Extrem. Und beide davon gingen übrigens an Charles Leclerc. Wenn man mal Hamilton im Sprintrennen rausrechnet, also dann wären es 3 Podiumsplätze. Ja, und Hamilton ist 4
sogar, oder? Hamilton ist da in beiden Sprints aufs Podium gefahren.
Das
China und Miami. War Miami Sprint, ich glaube.
Ich glaube schon, Aber wenn man die mal rausrechnet, dann wäre Hamilton tatsächlich nicht über Platz 5 rausgekommen. Das ist auch für ihn ziemlich schade. Und jetzt hat die Bild-Zeitung, also nicht unbedingt die Krone des Journalismus, aber bei Sport sind sie meistens ganz gut informiert. Die haben berichtet, dass Ferrari tatsächlich vor kurzem versucht hat, bei Red Bull-Teamchef Christian Horner anzuklopfen. Und der hat dann aber abgesagt und hat gesagt, er fühlt sich da bei Red Bull wohl, das ist da sein sportliches Zuhause und hat kein Interesse, zu Ferrari zu gehen. Generell ist er schon auch bei anderen Teams natürlich als so erfolgreicher Teamchef gefragt, auch wenn momentan so ein bisschen Skandal umwittert ist und bei Red Bull sehr, sehr viel hinter den Kulissen anscheinend im Argen liegt, haben wir ja auch schon sehr oft thematisiert. Der Machtkampf zwischen ihm und Dr. Helmut Marko, der Burgfrieden aktuell, also scheint alles momentan halbwegs wieder nach außen zumindest okay zu sein, aber das hat mir dann schon irgendwie die Fragezeichen rausgehauen, denn ich finde, das braucht's wirklich nicht. Also Ferrari, da kann man gerne drüber reden, die haben diese Saison sicherlich mit der Vorbereitung einige Fehler gemacht. Stichwort zum Beispiel komplett neue Aufhänger im Auto hätte es sein müssen im letzten Jahr des aktuellen Reglements. Ich weiß es ja nicht. Also das kann man gerne in Frage stellen, aber jetzt wenn Vasseur durch den Horner ersetzen, ich weiß nicht, ob das wirklich das Problem lösen würde.
Definitiv nicht, denn ich habe die Meldung von vornherein ja schon für Schwachsinn gehalten. Horner hat es jetzt selber dann diplomatisch ausgedrückt. Er meint, er spürt das Vertrauen seiner Mannschaft, er möchte nicht wechseln. Bliblablub. Also Christian Horner bei Ferrari könnte ich mir sowieso nicht vorstellen, meinen besten Willen. Aber auf die sportliche Situation muss man natürlich eingehen. Du hast ja die Ergebnisse natürlich genannt und da sieht's wirklich düster aus. Aber die Ergebnisse erzählen ja auch nicht die ganze Wahrheit. Ja? Auch wenn sie die Top-Ergebnisse noch nicht eingefahren haben, die Mannschaft ist ja immer nah dran. Ferrari ist bei der Musik und wir haben erst ein Drittel der Saison durch. Wenn sie das neue Konzept, was sie gewagt haben, jetzt verstanden haben, wenn sie jetzt dann, ich glaube im Juni, ne, Mitte, Ende Juni soll ein großes Upgrade kommen, das wahrscheinlich einzig große dieser Saison, wenn sie dann einen raushauen, basierend auf dem Verständnis, das sie jetzt entwickelt haben und dann in der zweiten Saisonhälfte wirklich vorne mit dabei sind, ja, und vielleicht sogar ähnlich wie im letzten Jahr dann regelmäßig um Siege fahren können, ja, haben sie wahrscheinlich doch alles richtig gemacht, ja. es ist ja immer so, irgendwie sind die Autos dann irgendwann zu Ende entwickelt und man sieht kein Potenzial mehr, dann muss man halt was Neues wagen, auch wenn das erstmal der berühmte erste Schritt zurück ist. Aber um zwei nach vorne zu machen, muss man den halt auch erstmal gehen. Ich denke, ja, das ist meine Einschätzung, dass Ferrari gerade in dieser Phase ist. Und es läuft ja wirklich nicht so schlecht. Es fehlt immer nicht viel auf die Spitze. Es lief halt auch unglücklich in China mit der Doppeldisqualifikation. Da gab es natürlich ein paar organisatorische Probleme. Auch Lewis Hamilton und sein Renningenieur Ricardo Adami, die harmonieren noch nicht so optimal. Aber auch das kann werden. Heute erst, glaube ich, hatten wir es in einer Kommentarspalte unter einem unserer Videos, dass sich Lewis Hamilton doch eigentlich sehr gut einfügt bisher bei Ferrari. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber der User war eigentlich doch überrascht davon. Ne? Hat gemeint, er hätte es nicht erwartet. Lewis Hamilton stellt sich in den Dienst der Mannschaft, er arbeitet hart, er ist überhaupt kein Ego im Spiel und auch wenn da manchmal ein paar fetzige Boxensprüche oder ja, Sprüche am Boxenfunk durch die Gegend fliegen, so, ist trotzdem das Verhältnis ja intakt und alle wollen zusammen Erfolg haben und niemand wettert da wirklich gegen den anderen. Ja, also ich denke, die Einheit Ferrari ist da. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst von Fred Vasseur und ich denke, er macht seine Sache schon gut. Wir hatten im letzten Jahr ein relativ erfolgreiches Video für unsere Verhältnisse. Der große Ferrari Masterplan, da haben wir Fred Vasseur vorne so als den Macher draufgepackt auf das Thumbnail damals. Und ich denke auch, was wir gerade sehen, ist durchaus Teil dieses Masterplans. Ja, es rotiert ja auch sehr viel Personal. Auch das muss immer erst zusammenwachsen. Und wir wissen nicht, mit welcher Ernsthaftigkeit Ferrari diese Saison überhaupt betreibt. Ja, ich meine, es ist Ferrari, die müssen ja irgendwie immer vorne dabei sein. Ähnlich wie hier in Deutschland der FC Bayern, von dem erwartet man auch immer, dass mindestens irgendwie Champions League drin ist oder so. Aber auch da gibt's natürlich Phasen, wo Dinge nicht ganz so rund laufen und wo man sich erst sammeln muss. Ich denke, in dieser Phase ist Ferrari gerade und vielleicht überraschen sie uns ja 2026 dann mit einer Rakete. Ich hoffe, ich wünsche mir inständig, dass Fred Vasseur noch so lange bleiben darf und dass sein Stuhl weit weniger wackelt, als es da den Anschein machen soll, gerade vielleicht auch.
Also das ewige Lied jedes Jahr, dass die Formel 1 Ferrari-Fans hoffen, dass es dann dieses Mal aber wirklich klappt. Natürlich. Also
next year will be our year.
Genau, also aber es kann tatsächlich sein, also wenn die jetzt mit dem nächsten Update einen raushauen, dann plötzlich dann die stärkste Kraft sind, dann kann natürlich dann vielleicht sogar Richtung WM einiges gehen, wenn sie jetzt
und das waren sie ja im letzten Jahr, ne? Da kam ja, sie hatten ja eine Schwächephase in der Mitte der Saison, dann kam aber ein Upgrade und plötzlich Sainz und Leclerc immer vorne dabei.
Ja, viele Siege oder vor allem auch Podien geholt, also waren da als Team Gefüge sozusagen punktetechnisch dann auch die beste Mannschaft, also darf man nicht vergessen. Tatsächlich auch Toto Wolff, der Mercedes-Teamchef, der macht indirekt auch Hoffnungen, denn der sagt jetzt hinsichtlich Barcelona, da werden jetzt mehr oder weniger faktisch die Flexi-Wings dann verbogen, verbogen werden sie nicht mehr, weil genau
doch,
deswegen
aber
eben nicht mehr. Weniger, ja, also praktisch verboten, indem sie sich halt kaum mehr verbiegen, so muss es sein. Also, da sagt er Folgendes. Aus meiner Sicht, sagt Toto Wolff, der Teamchef von Mercedes, ging Ferrari in Sachen flexible Flügel von den Top-Teams am konservativsten an die Arbeit. Auch ich bin gespannt zu erleben, was das in Sachen Hackordnung bedeutet. Mhm. Und da deutet er schon so ein bisschen an, er erwartet, dass Ferrari vielleicht sogar am meisten davon profitiert, weil die eben am wenigsten von diesen Flexi-Wings abhängig waren, weil sie da am wenigsten Experimente versucht haben und da relativ konservativ unterwegs waren. Also wir haben ja schon in der Folge davor gesagt oder in der vorletzten Folge war es, glaube ich, dass wir eigentlich erwarten, dass sich da nicht so viel ändert, aber auch ein, zwei Zehntel können natürlich schon eine Riesenwelt bedeuten. Also schauen wir mal, es wird sicherlich auch streckenabhängig sein, also vor allem bei Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Anteilen von langsamen Kurven, die nicht ganz so niedrig sind, dürfte das tatsächlich einen Unterschied machen. Und wenn ein Auto dann schon vergleichsweise abhängig davon war, da kann dann schon ein bisschen mehr fehlen als jetzt zum Beispiel bei Ferrari. Das ist auch spannend. Und als letztes Wort noch zu Ferrari. Vasseur hat in vieler Hinsicht einen guten Job gemacht, wo aber sicherlich noch Nachholbedarf besteht. Und da muss dann auch zwischen Hamilton und seinem Renningenieur dann ein bisschen was geschehen. Ist wirklich die Kommunikation. Ich habe mir mal den kompletten Boxenfunk vom Monaco-Rennen angehört und da gab es schon einige Missverständnisse oder Ungereimtheiten und auch in den Rennen davor. Also ist Hamilton ganz offensichtlich bei Mercedes anders gewohnt gewesen. Das scheint da, und ich sage es jetzt einfach mal frei raus, wirklich deutlich professioneller abgelaufen zu sein. Und auch Jean-Pierre Lambiase. Harmoniert er mit Max Verstappen wie so eine Einheit. Also auch wenn sich gegenseitig manchmal ein bisschen anmotzen, beziehungsweise Verstappen Richtung Lambiase, infotechnisch ist der einfach tipptopp. Also der kriegt jede... Ja,
aber die arbeiten auch schon 10 Jahre zusammen. Das darfst du nicht
schon
vergessen,
richtig, oder? Aber es gibt so ein paar Dinge, die einem auch auffallen, die eigentlich auch unabhängig davon nicht passieren dürfen. Zum Beispiel, dass Hamilton öfters mal in irgendwelchen Kurven plötzlich Informationen bekommt oder wenn er gerade auf der Strecke kämpft. Und das passiert dann schon relativ häufig. Auch die Art und Weise der Informationsvermittlung. Also zum Beispiel am Monaco GP hieß es dann ganz oft, wie weit ist Verstappen vor ihm weg? Und irgendwann sagt Hamilton, weil es ihm dann aufgefallen ist, dass Verstappen ja gar nicht vor ihm ist direkt. Mhm. Also klar, vor ihm schon, aber als nicht praktisch die nächste Position. Und dann fragt er eben, ja, warum sagst du mir das denn überhaupt? Sag mir, wer vor mir ist. Sag mir, wo ich mich gerade befinde, auf welcher Position bin ich und wie sind die Abstände nach vorne und hinten? Mehr will ich nicht wissen. Und das sind schon so Basics, finde ich, die dürfen eigentlich nicht sein. Da merkt man, dass er da schon ein bisschen schwimmt und lost ist. Und ich hoffe, das ging ihm auf die Kette, weil da kann er sich auch zurecht ärgern. Und denke mal aber, da ist sein Ingenieur auch Profi genug, dass sie das jetzt dann auch mal langsam auf die Kette bekommen. Wenn nicht, dann muss ich mich schon fragen. Ich meine, es ist ja nicht nur sozusagen Kommunikation und Boxenfunk, der hat ja auch viele andere Aufgaben, aber ist natürlich eine der Kernaufgaben in dem Fall. Und das sollte es dann schon so langsam vorangehen. Darf eigentlich nicht sein. Schauen wir mal. Ne? Ferrari hat ja einige lustige Slapstick-Einlagen in den vergangenen Jahren für den neutralen Zuschauer zumindest lustig drin gehabt. Das kriegen sie bestimmt auch noch hin. Ja.
Auf jeden Fall. Sehr schön. Du hast gerade schon Flexi-Wings angesprochen. Das ist eigentlich ein sehr guter Übergang zu unserer nächsten Episode. Also schnell noch ein Abo dalassen, wer es noch nicht gemacht hat, damit ihr nichts verpasst. Die nächste Episode, die jetzt nach dieser erscheint, wird unsere richtige Vorschau sein auf den Spanien Grand Prix. Und da werden wir nochmal ein bisschen Deep Dive machen in diese Flexi-Wings-Thematik und wie wir erwarten, dass sich die Machtverhältnisse da zementieren, manifestieren, verändern, verschieben. Wissen wir noch nicht, ja? Ihr wisst es aber, nachdem ihr die nächste Folge geschaut habt. Also bleibt unbedingt dran, bleibt uns wohlgesonnen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Adieu.